die Ehe überholt oder einen Abschnitt lesen, den Paulus an die Epheser schreibt, dem 5. Kapitel von Vers 22. In diesem Abschnitt ist mehrmals der griechische Begriff Ekklesia gebraucht. Ich setze an diese Stelle den Begriff Versammlung. Damit ist die herausgerufene Schar gemeint, die dem Herrn Jesus Christus angehört. Epheser 5, Vers 22. Ihr Frauen, seid euren eigenen Männern unterwürfig als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Er ist des Leibes Heiland. Aber gleich wie die Versammlung dem Christus unterworfen ist, also auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Auf dass er sie heiligte, sie reinigen durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Auf dass er die Versammlung sich selbst verherrlicht, darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie auch der Christus die Versammlung. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber sage es in Bezug auf Christum und auf die Versammlung. Doch auch ihr, ein jeder von euch liebe seine Frau also wie sich selbst, die Frau aber, dass sie den Mann fürchte im Sinne von Ehrfurcht. Und einen Vers noch aus dem Brief an die Hebräer, dem 13. Kapitel, Vers 4. Die Ehe sei geehrt in allem oder auch unter allen und das Bett unbefleckt. Hurer aber und Ehebrecher wird Gott richten. Soweit zunächst diese Verse. Meine lieben Freunde, ich stelle mir jetzt die Frage, was passiert, wenn du heute Abend hier bist und wenn du ganz persönlich in deinem Denken, aber nicht nur in deinem Denken, vielleicht auch in deinem Verhalten, ganz empfindlich getroffen wirst. Was passiert? Du magst mich vielleicht heute Abend für rückständig erklären. Erstens macht mir das nichts aus. Und zweitens halte ich persönlich mich für fortschrittlich. Denn wer nah am Wort Gottes ist und lebt, der ist fortschrittlich. Es ist ein ganz entscheidender Rückschritt oder auch das andere Wort, rückständig, wenn man diesem Wort Gottes und diesem Gedanken Gottes den Rücken zuwendet. Das heißt, sich von dem Wort Gottes wegbewegt. Ich denke, das ist gar nicht schwer zu erkennen. Was ist denn dabei herausgekommen in unserem Volk? Nein, in deinem Leben. Was ist in deinem Leben dabei herausgekommen, wenn Gottes Wort nicht der Maßstab deines Lebens und deiner Ehe ist? Was kommt dabei heraus? Wir sehen das doch, was dabei herauskommt. Zerbruch, Elend, Not, Tränen, Leid, verstörte Kinder und so weiter. Und ihr werdet von daher verstehen, dass ich, wenn ich an diesem Gotteswort festhalte, mich für fortschrittlich erkläre. Denn die sich an dieses Wort Gottes klammern und denen Gottes Wort eine Richtschnur ist, die müssen sein Gericht nicht fürchten. Lieben Sie doch diesen Herrn, der hinter diesem Wort steht. Was bedeutet dir dieses Wort? Was bedeutet dir Jesus Christus? Was bedeutet dir die Wahrheit? Bist du nicht schon lange unterwegs, gerade auch in Bezug auf deine Ehe, die Wahrheit zu finden? Wie mancher Jugendliche wird heute Abend hier sein, der sich fragt, wie finde ich in Wahrheit den rechten Partner? Das sind natürlich alles entscheidende Fragen, denn, und meine lieben Freunde, die Ehe ist nicht das, was wir so landläufig daraus gemacht haben. Wisst ihr, das ist ja so, dass man heute tatsächlich mit einem Gedanken schon in eine Ehe geht, wenn es nicht funktioniert, kann ich mich ja wieder scheiden lassen. Daher kommt es auch, dass viele Ehen gar nicht erst geschlossen werden, um die Scheidungskosten zu sparen. Man möchte einfach nicht verbindlich leben. Und ich sagte am gestrigen Abend bereits in Bezug auf dieses Thema, es ist natürlich eine hervorragende Möglichkeit, an einem uns doch direkt vor Augen stehenden Bild der Ehe auch einmal ein inniges Verhältnis zu dem Herrn Jesus Christus aufzuzeigen. Und an dieser Stelle muss ich sagen, genauso locker, wie wir die Ehe sehen und einen Eheschluss und die Frage, wann die Ehe beginnt, genauso locker gehen wir auch mit der Frage um, zu dem Herrn Jesus Christus zu gehören, gegebenenfalls es einmal auszuprobieren. Davor habe ich immer wieder gewarnt. Du kannst eine Ehe nicht ausprobieren, lieber Freund. Und wenn es nicht schmeckt und nicht passt, aufgeben. Aber denken wir nicht so? Kann man denn eine Katze im Sack kaufen? Sind wir denn in unserer modernen Zeit nicht weit über diese biblischen Gedanken erhaben? Leider leben wir so, als wenn wir erhaben wären darüber. Das würde doch bedeuten und bedeutet doch für dich, wenn dir dieses Wort nichts mehr zu sagen hat, wirst du eine eigene Richtschnur, dein eigenes Denken zur Richtschnur machen in deinem Leben, auch in Bezug auf die Ehe. Dann wird diese deine Meinung Richtschnur sein und dann kann ich dir eines versichern. Dann geht das daneben. Das ist ja gottlos sein. Und Gottlosigkeit, los von diesem Wort, von dem uns die Sänger ins Ohr und ins Herz gesungen haben, es ist meines Fußes Leuchte. Ich brauche es, du brauchst es. Du brauchst diese Orientierung, du brauchst dieses Licht auf deinem Weg. Auch besonders, wenn es um diese wichtige Frage der Ehe geht. Gott will die Ehe. Niemals, an keiner Stelle der Bibel hat er seinen Entschluss, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein sei, abgeändert. Gott hat gewissermaßen die Ehe gestiftet. Und dieses Wort in Hebräer 13, Vers 4 zeigt uns an, dass die Ehe geehrt sei in allem. Oder, wie ich auch bereits sagte, unter allen. Wir merken an dieser Stelle, es ist etwas Heiliges. Und ich habe genügend Zeugnisse von jungen Menschen, aber auch von anderen, die mir bestätigt haben, mich hat der Herr davor bewahrt, da bin ich dankbar, die mir bestätigt haben, als wir das taten, was in die Ehe gehört, etwas also vorweggenommen haben, wussten wir, dass wir etwas Heiliges antasten. Dass wir eine Ordnung antasten, ganz bewusst antasten, in Erfüllung unserer Lust und Gier natürlich, was anderes kann ja nicht dahinter stecken. Wir tasten eine göttliche Ordnung an, demonstrieren damit unsere Gottlosigkeit. Die Frage beispielsweise, wann die Ehe beginnt. Was meinst du wohl, wenn ich heute Abend hier eine Umfrage im Zelt starten würde, wie viele Meinungen es da gibt? Eine der furchtbarsten und schrecklichsten Meinungen ist diese. Dann, wenn wir beide uns versprochen haben, dann beginnt die Ehe. Ich frage mich, wieso du dann nicht heiratest, wenn du so denkst. Ich traf zwei junge Leute und in einem offenen Gespräch, nicht in einer Seelsorge, in einem offenen Gespräch mit Jugendlichen, saßen auch sie. Sie waren ganz anderer Meinung, wie die Bibel sie vertritt. Sie sagten sich, ja, wir sind beide Studenten und eine Wohnung zu bekommen, ist ja an den Orten, wo Universitäten sind, gar nicht so einfach. Und da haben wir uns entschlossen, auf 17 Quadratmetern zusammen zu wohnen. Ich muss wohl irgendwie ein verdutztes Gesicht gemacht haben, denn die beiden nahmen in Anspruch, Christen zu sein. Und dann sagte dieser junge Mann, nein, nicht, dass sie denken, dass da irgendetwas passiert. Och, sagte ich, so krank siehst du gar nicht aus. Warum bekam der einen roten Kopf, was meinst du wohl? Warum? Wenn man auf 17 Quadratmetern miteinander lebt, und schläft, dann muss man wirklich krank sein. Wenn da nicht etwas passiert, was in die Ehe gehört, dann fragte ich ihn, warum heiratet ihr nicht? Ja, wir haben keine Wohnung. Was, sag ich? Ach, unverheiratet kann man auf 17 Quadratmeter wohnen. Verheiratet nicht? Da stimmt doch was nicht. Wir haben keine Wohnung. Als er sich für ein paar Augenblicke entfernte, fragte ich das Mädchen. Er war nämlich überzeugt, ja, wir haben uns hundertprozentig versprochen. Da fragte ich sie, bist du sicher, dass das dein Mann ist? Na, er meint es zwar, aber ich... Sag ich, ihr macht also Ehe auf Probe. Ja. Sag ich, weißt du auch, dass ihr sündigt, dass das Hurerei ist? Hurerei, das so... So schlimm kann man das doch nicht ausdrücken. Und da merken wir, wir wollen es nicht wahrhaben. Hurerei, darunter versteht die Bibel, wenn man sich mit etwas eins macht, was mir nicht gehört. Und in allen Kulturen, sogar bei den Zigeunern, die sich keiner öffentlichen Ordnung unterordnen, gibt es in Bezug auf die Ehe nicht nur Gewohnheiten oder Gepflogenheiten, sondern feststehende Ordnungen in allen Kulturen. Kannst du in den Urwald gehen? Und ein Charakter trägt der Eheschluss den Charakter der Öffentlichkeit. Es wird der Öffentlichkeit verkündet. Und da wir doch alle in diesem Lande leben, wollen wir uns jetzt keine Gedanken machen um die, die nicht unter einem ordentlichen Gesetz, wie wir es doch anscheinend noch haben, obwohl da auch schon vieles dran manipuliert wurde. Ich denke gerade an Paragraph 218 und so weiter. Wollen wir uns doch einmal mit der Gegebenheit abfinden, die bei uns ist. Und nicht, wie das viele tun, meinen, sie müssten sich auch noch um die kümmern, die in einem anderen Land leben. Du versteckst dich doch nur hinter einer solchen an augenscheinlichen Aussage. Ist es nicht irgendetwas, wohinter du Schutz suchst und sagst, ja, wie ist es denn bei den anderen? Wie ist es denn bei uns hier? Darum geht es doch. Wie ist es denn bei dir? Du stehst doch unter einem ganz bestimmten Gesetz in diesem Staat. Und ich denke, selbst in Baden-Württemberg wird das noch so sein. Ich habe mich jetzt gar nicht erkundigt, ob das da vorher noch ausgehängt wird. Die und die möchten heiraten. Es wird der Öffentlichkeit kundgemacht. Wenn das nicht so stimmt, dann solltet ihr jetzt Protest erheben. Das heißt, dieser Charakter ist erhalten geblieben. Ich möchte fast sagen, dem lebendigen Gott sei Dank gesagt, dass das noch erhalten geblieben ist, wenigstens etwas. Und doch ist unsere Moral und unsere Sitte derart gesunken. Ehe auf Probe, Ehe ohne Trauschein. Man geht wieder auseinander. Man behandelt die Ehe wie einen Anzug oder noch geringer wie einen Anzug, den man wegwirft, wenn er irgendwie nicht mehr passt oder wenn er beschmutzt ist. Und darum wollen wir uns nach diesen göttlichen Ordnungen ausrichten lassen heute Abend, und wir werden merken, wenn dich das Wort Gottes trifft, dann entziehe dich seiner Wirkung nicht. Gott trifft dich nicht, um dich zu ärgern. Gott trifft dich, um dir seine Hilfe und seine Vergebung anzubieten, die du annehmen darfst, die dich zwar demütigt, ganz gewiss, aber lerne doch einmal die Befreiung durch dieses Annehmen des göttlichen Heils und der göttlichen Vergebung. Lerne diese Befreiung heute Abend kennen. Damit du weißt, ja, Gott hat mir vergeben und darum kann ich vergeben. Das ist nämlich ein Punkt, meine lieben Freunde, was wir nötig haben in einer Ehe beispielsweise, vergeben zu können, einander vergeben zu können. Wie lange braucht es, bis dass du dich von Herzen entschuldigst? Woran liegt das denn? Du kennst die göttliche Vergebung nicht. Du hast auch keine Freude an der göttlichen Vergebung und darum weißt du auch nicht, was es heißt, zu vergeben. Darum weißt du auch nicht, was es heißt, bekennen zu können, weil du Gott nicht bekannt hast. Hier in diesem Abschnitt haben wir gelesen, deswegen, das heißt, um eine Ehe zu schließen, das rechtfertigt allein ein von der Familie getrenntes Leben. Deswegen wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen, eben um eine neue Einheit zu bilden. Dazu sind natürlich die Voraussetzungen, die müssten eigentlich erfüllt sein, dass ich auch eine Frau und als Mann, denn der Mann wird ja in diesem Abschnitt eindeutig als der Haupt, als das Haupt der Frau gesehen. Er trägt also die Verantwortung. Bei ihm liegt die große Verantwortung, vor allen Dingen auch die Verantwortung zu lieben. Das heißt, die Voraussetzung, eine Frau, gegebenenfalls Kinder, unterhalten zu können, die gehören eigentlich dazu. Wenn du das nicht kannst, lieber junger Mann, warum schielst du nach einem Mädchen? Warum bringst du dich in Gefahr und andere mit? Warum? Ja, ich weiß, du möchtest auch gerne Befriedigung deiner Lust. Ich weiß das. Schließlich bin ich auch ein Mensch. Kenne diese Lust, kenne aber auch eine göttliche Kraft, sie über diese Lust zu herrschen. Nicht, dass diese Lust über mich herrscht. Es wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Ich weiß, dass in unserer Zeit dieser Satz nicht nur übertreten, sondern auch vollkommen anders interpretiert wird. Hier heißt es, er wird seiner Frau anhangen. Nicht einer Frau. Mir sagte unlängst ein Mann, der Theologie studiert hat, das glaube ich nicht, dass da steht, seiner Frau. Als ich entsetzt aufschaute, ihn gar nicht verstehen konnte, in den Gedanken, die er da so äußerte, und dieses Entsetzen an der lieben Glaubensschwester mitteilte und sagte, ich war über einen Punkt entsetzt. Da sagte die, das braucht dich nicht zu verwundern, der lebt in Scheidung. Da hat man's raus. Da wird doch, um die eigene Sünde zu decken, einfach das Wort Gottes manipuliert. Er wird einer Frau anhangen. Welcher, das spielt keine Rolle. Seiner Frau steht da. Und wann ist es deine Frau? Dann, wenn du ihr das Versprechen gegeben hast, der Ehe? Nein, absolut nicht. Du drehst doch dann auch nicht auf, irgendwo in einem Hotel unterwegs, es sei denn, du hättest die Vermessenheit und die Frechheit zu sagen, und die Sünde ist tatsächlich frech geworden, auch in dieser Beziehung, wahrhaftig zu sagen, ja, ja, das ist meine Frau. Jedenfalls entdecke ich in den Zeitungsanzeigen, in den Todesanzeigen hier und da eine eigenartige Formulierung. Da steht, mein Partner, nicht mein Mann. Eigenartig? Oder meine Partnerin, nicht meine Frau. Wieso denn eigentlich nicht? Nicht nur junge Leute leben in der Hurerei und dem Ehebruch. Das geht bis ins hohe Alter. Was meinst du wohl, wie viele sogar in den Altersheimen Getächtelmächtel miteinander haben? Das kann man nicht verstehen, aber es ist so. Das ist nicht die Lust, die nur einen jungen Menschen befällt. Sie befällt Menschen jederzeit und jeden Alters. Also, und darum muss ich heute Abend einmal ganz klar sagen, es ist dann deine Frau, wenn vor dem Gesetz, das eindeutig festgelegt ist, nicht vorher. Und dann kommt die Aussage, und die zwei, das heißt, wenn es deine Frau ist, die zwei werden ein Fleisch sein. Eindeutige Sprache. Oder was hast du entgegenzusetzen? Du kannst mir bestenfalls Rückständigkeit entgegensetzen, aber das lasse ich nicht gelten. So möchte Gott es. Und darum ist die Ehe nicht überholt. Das ist die göttliche Ordnung. Und mit dieser göttlichen Ordnung lässt sich leben. Ganz bestimmt leben. Und dann wirst du sagen, ja Moment, aber meinst du nicht, wenn das dann so schnell geht und man würde vielleicht da eine Sache angehen, eine Ehe angehen und würde es nach 2 Jahren oder nach 2 Monaten wieder bereuen? Ob du die Sache langsam oder schnell angehst, die Praxis belegt es, dass fast jede dritte Ehe wieder geschieden wird. Und was da zurückbleibt, sind Scherben, ist Unglück, ist Unheil. Und das ist so entsetzlich, meine lieben Freunde, wenn du einmal einen Einblick hast in die zerrissenen Seelen, in das zerrissene Leben dieser Menschen, besonders bei den Frauen und den Mädchen. Sie empfinden viel, viel tiefer. Jedenfalls muss ich mir das von meiner Frau immer sagen lassen. Das ist gut so. Der Mann geht da auch etwas leichter drüber hinweg. Aber besonders die Sünde der Hurerei und des Ehebruchs. Und wir wollen uns bitte nichts vormachen. Der Jesus sagt, dass in dem Friedensreich, das er aufrichten wird, dem sogenannten tausendjährigen Reich, das hat jetzt nichts mit Zeugen Jehovas zu tun, dass er sagt, da wird eine Bestimmung gelten. Das ist in seiner Regierungserklärung über dieses Reich enthalten in Matthäus 5, 6 und 7, hier in Matthäus 5, 28. Und da merken wir einmal, wie genau er das nimmt. Ich sage euch, und das sage ich dir, der du gleichen Geschlechtes bist wie ich. Ich sage dir, jeder, das trifft auch mich, der eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, also der begehrliche Blick, hat die Ehe schon mit ihr begangen, den Ehebruch mit ihr begangen, in seinem Herzen. Du kannst jetzt vielleicht denken, hier. Aber das sagt Gott in seinem Wort. Wer ist hier von den Männern und kann sich freisprechen von dieser Sünde? Ob du verheiratet bist oder nicht, das spielt keine Rolle. Wer kann sich freisprechen? Und mit welchen Voraussetzungen gehen wir dann gegebenenfalls, ich denke einmal an die, die heiratswillig sind, mit welchen Voraussetzungen gehen wir dann in eine Ehe? Nimm einen Gedanken sehr gut mit, liebes Mädchen und liebe Frau, heute Abend. Der Mann, der vor der Ehe nicht treu sein konnte, wird es auch in der Ehe nicht sein können. Glaub es bestimmt. Wir merken, wir haben so viel zerstört. Zerstört um unsere Lust. Unsere Lust zu dienen. Unsere Gedanken durchzusetzen. Merkst du, wie gottlos du bist und lebst und denkst? Was passiert, wenn dich dieses Wort heute trifft? Willst du nicht zur Buße kommen, zur Umsinnung? Damit will ich nicht sagen, dass damit alles auch wiederhergestellt ist. Aber eines ist mit Sicherheit wiederhergestellt, eine lebendige Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und aus dieser lebendigen Beziehung zu dem lebendigen Gott wirst du auch Kraft haben, Dinge zu tragen, die du dir eingebrockt hast. Denn Hurerei ist eine Sünde wider den eigenen Leib. Nachzulesen in 1. Korinther 6, Vers 18 und 19 und 20. Sünde wider den eigenen Leib. Ob du das als Jugendlicher tust oder ob du das als Erwachsener tust oder wie es auch immer, dich eins machst mit etwas, was dir nicht gehört, Hurerei, Unzucht. Es wird Auswirkungen haben in deinem Leben, und zwar nicht nur in deinem Gewissen, auch an deinem Leibe. Sünde wider den eigenen Leib. Und mich wundert es nicht, überhaupt nicht, meine lieben Freunde, dass gerade die Wattelsäle der Psychiater und Nervenärzte heute überfüllt sind. Mich wundert das nicht. Sünde wider den eigenen Leib. Das Schlimme ist, dass bei dem Gros dieser Leute nicht über Schuld und Sünde gesprochen wird. Das ist das Schlimme. Man sucht die Schuld bei deinen Eltern, wenn du dahin gehst. Man sucht die Schuld in deiner Umwelt. Aber man macht dich nicht aufmerksam auf die Tatsache, dass du schuldig bist. Dass du Schuld vor Gott hast. Dass du sündig bist vor Gott. Und dass dein Denken von einer finsteren Macht manipuliert ist. Und dass es darum auch durcheinander geht, denn die finstere Macht ist der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der die göttlichen Ordnungen durcheinander bringt. Wenn du ihm dein Ohr leihst, wenn du dich nicht heute wegreißen lässt von diesem Abgrund der Finsternis, dem Abgrund des ewigen Verderbens wegreißen lässt, aufzeigen lässt und dir zurufen lässt mit deiner Not, mit einer Sünde, mit einem Versagen, mit einer Gottlosigkeit, mit einer Untreue dem Wort Gottes gegenüber, einmal zu dem zu kommen, der deine Sünde getragen hat am Kreuz. Er ist für deine Hurerei und deinen Ehebruch gestorben. Er hat die Todesstrafe dafür auf sich genommen. Du musst diese Todesstrafe, diese ewige Entfernung von Gott nicht tragen. Dieses Gericht über deine Sünde war, ist gewesen am Kreuz. Was dir übrig bleibt, ist zu glauben. Zu glauben, ja, Herr Jesus Christus, du hast meine Schuld dort am Kreuz auf dich genommen. Dann bleibt dir nur das eine. Zu erkennen, wie groß die Liebe dieses Herrn Jesus Christus ist, dass er um deiner Sünde willen ans Kreuz ging. Um meiner Sünde willen ans Kreuz ging. Und dann bleibt dir das eine zu erkennen, wenn du seine Heiligkeit siehst, die Heiligkeit des Sohnes Gottes, dass du unheilig bist. Und dass er aus dir, dem Schuldner, dem Sünder, einen Gerechten macht. Das ist göttliche Rettung. Und das ist das, was du brauchst. Ein Gedanke möchte ich noch anschließen hier. Dreimal wird gesagt, dass der Mann seine Frau lieben soll. Dann möchte ich auf den Vergleich zu sprechen kommen. Und das ist sicherlich ein Vergleich, der uns heute Abend deutlich macht, was es eigentlich heißt, aus Gott geboren zu sein und hineingetreten zu sein, aufgrund der Gnade Gottes hineingetreten zu sein in eine organische Verbindung, einen lebendigen Organismus, Christus Jesus das Haupt, und die an ihn Glaubenden, die aus Gott geborenen, die Glieder. Dieser Gedanke, dass der Mann die Frau liebt, geht doch davon aus, dass der Mann auch wirbt. Auch da gibt es sicherlich Verschiebungen. Und aus diesen Verschiebungen entstehen Wünsche in dir, liebes Mädchen, liebe Frau, entstehen Vorstellungen, wovon der Auserkorene oft gar nichts weiß. Und aus diesen Wünschen heraus, umgekehrten Wünschen, dass eben ein Mädchen wirbt oder eine Frau wirbt, aus diesen umgekehrten Wünschen heraus kommen Menschen in eine Verzweiflung, entsetzliche Verzweiflung. Verkehrte, umgekehrte Wünsche, umgekehrtes Wort Gottes. Da kann immer nur entsetzliche Entgleisung entstehen. Ich weiß um viele, viele Menschen, die aufgrund, hauptsächlich Frauen, aufgrund solcher unerfüllbarer Wünsche oft hineingetrieben worden sind in die furchtbare Sünde der gewerbsmäßigen Unzucht. Weißt du, lassen wir uns doch von diesem Gotteswort leiten, dass der Mann zu lieben hat. Und was heißt das? Liebe heißt, ich suche nicht mehr mich. Ich suche nicht mehr meinen Willen zu verwirklichen. Ich suche ganz allein das Wohl des Anderen. Und da können wir nur sagen, das einzige klare, reine Muster dieser Liebe ist der lebendige Gott. Liebe zeigt sich immer in der Gabe. In der Religion und in den Religionen dieser Welt kennt man sie darum nicht. Sie haben nämlich nichts zu geben und haben auch nichts gegeben. Gott gab seinen Sohn. Er richtete an seinem Sohn, dem Gerechten, meine und deine Ungerechtigkeit. Damit dokumentiert Gottes Wort, die Liebe des lebendigen Gottes zu dir. Und damit wird etwas deutlich. Diese Liebe ist immer eine werbende Liebe. Es ist ein Angebot. Das, was in Johannes 3,16 steht, Gott hat auf diese Weise geliebt. Er gab seinen einzig geborenen Sohn, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe, ist das Angebot Gottes für dich. Ich habe im jugendlichen Leichtsinn, ich war vielleicht 19 damals, einmal einem Mädchen anvertraut, dass ich sie liebte. Und dann hat sie mich schallend ausgelacht. Das war, ist nicht meine Frau, keine Sorge. Das heißt, es kam zu keiner Verbindung. Das, was ich meinte zu haben, nämlich Liebe, wurde nicht beantwortet. Keine Verbindung. Keine Liebesgemeinschaft. Naja, vielleicht hast du eine Ehe geschlossen aus Vernunftsgründen oder es ist eine Versorgungsehe, Vernunftsehe oder sowas. Das kann natürlich sein, aber wenn nicht wirkliche Liebe dahinter steht, ist das Fundament bereits erschüttert. Bitte baue dein Leben auf den Felsen des Herrn Jesus Christus, im Vertrauen auf ihn, dass du ihm dein Leben übereignest, nicht mehr deinen Willen tust. Und baue deine Ehe auf diesen Felsen. Nachher werde ich noch ein kleines Bild dazu geben. Nun möchte ich diesen wunderbaren Vergleich ansprechen. Und ich sagte ja eingangs, dass mich das sehr bewegt, das lockere Denken über die Ehe und das Zustandekommen der Ehe hat sich tatsächlich auch übertragen auf den Herrn Jesus Christus, auf dein lockeres Denken und deine lockeren Gedanken über ihn. Da ist keine Ehrfurcht mehr. Da wird dieser Name belanglos in den Mund genommen. Da ist keine Gottesfurcht mehr. Ist das so in deinem Leben? Das ist alles so eine lockere Sache. Ich sprach dieser Tage schon von einer neuen Christenkultur. Ich fürchte mich vor dieser Christenkultur. Das heißt, dieses, ja Herr, hier hast du eine Hand. Hier bin ich. Ich will ja in den Himmel kommen. Aber diesem Herrn ein geheiligtes Leben zu führen, diesem Herrn zu dienen, kein Gedanke daran. Du willst weiter deiner Lust nachgehen, deiner Gier nachgehen. Du willst weiter in dieser Welt munter mitmischen. Du willst dich nicht absondern von dem Denken und Treiben dieser Welt. Meinst du dann, du wärst errettet? Da muss ich dir eindeutig und klar sagen, wenn du meinst, und dass das Motiv ist, wichtig ist doch, dass ich mich bekehre und in den Himmel komme, dann lebst du nicht nach Gottes Gedanken. Das steht nämlich nicht in der Bibel. Es gibt nur ein Motiv, dem Herrn Jesus Christus zu vertrauen. Und das ist dies, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das ist ein Bekehrungsmotiv. Und Bekehrung ist ja immer ein Dienstherrenwechsel. Und es geht auch nie ohne wirkliche Buße ab. Und ich muss das noch einmal deutlich machen, weil das auch in Bezug auf diese wunderbare Gemeinschaft zwischen dem Haupt Jesus Christus und den Gliedern seines Leibes so wichtig ist. Buße ist das Widerrufen eines falschen Denkens, Redens und Lebens als falsch widerrufen. Auch dein ganzes religiöse Denken falsch, als falsch widerrufen. Das ist Buße. Und da merkst du einmal, das geht nicht nur so oberflächlich ab. Da merkst du, das ist ja eigentlich dann ein vernichtendes Urteil über mich. Spreche ich denn da nicht ein Todesurteil über dich? Ganz genau, das ist der Gedanke. Buße ist das Todesurteil über dich, das uneingeschränkte Nein zu dir selbst. Und diese Buße beinhaltet dann immer auch das uneingeschränkte Ja zu Christus Jesus. Das ist Glaube. Ja, diesem Herrn will ich folgen. Was für einen Stand, was für einen Intellekt ich haben mag, diesem Herrn will ich folgen. Ist das heute dein Wunsch? Normalerweise werden wir ja ledig geboren, das können wir gut verstehen. Aber genauso wie das Normale ist, ist auch die Tatsache ganz normal, dass wir Sünder sind. Und in dieses dein Ledig hinein, ich spreche jetzt einmal zu den Frauen und Mädchen, tritt jemand, dessen Liebe du erkennen musst. Er wirbt um dich. Er bietet dir seine Liebe an. Ein Mann, ein Jüngling, bietet dir seine Liebe an. Was wirst du machen? Ich übertrage gleich. In diese deine Situation, Sünder zu sein, tritt der lebendige Gott in der Person des Herrn Jesus und biete dir seine Liebe an. Liebe heißt, er möchte dich losmachen. Losmachen aus deinem Sündigsein. Er möchte dir diese wunderbare Gemeinschaft anbieten. Denn genau das ist ja auch der Gedanke, wenn es zu einem Eheschluss kommen soll. Der junge Mann, und es wäre wahrscheinlich gut, wenn man das orientalische Bild noch einmal heranzieht, die müssen ja noch bezahlen. ein Loskaufpreis. Wäre wahrscheinlich nicht schlecht, wenn das mal eingeführt würde hier. Meine lieben Freunde, so ist das. Diesen Preis zu bezahlen, dann weiß ich, es ist für mich bezahlt. Ich bin losgekauft. Der junge Mann da im Orient, der weiß, ich habe bezahlt, sie ist mein. Sie gehört mir. Niemand hat mir einen Anspruch an sie. Niemand. Niemand kann mir sein Recht geltend machen und sagen, nein, Moment, stopp. Nein, da weißt du, wenn, und ich übertrage das jetzt, du sagst, Christus Jesus hat einen Loskaufpreis für mich bezahlt, weil er mich liebt. Sein Blut hat er gegeben für dich. So, da kannst du sagen, er liebt mich, er hat diesen Loskaufpreis für mich bezahlt. Jetzt mache ich ihm, gebe ihm sein Ja, dein Ja. Gebe ihm dein Ja. Und sage, Herr, du hast für mich bezahlt, jetzt will ich auch dein Eigen sein. Ich möchte deine Liebe beantworten. Und es kommt dann zu dieser Gemeinschaft. Genau wie in der Ehe. Er wirbt um dich, zeigt dir seine Liebe, zeigt an, ich habe dich losgekauft, ich will diesen Gedanken bewusst einmal einbringen. Und du antwortest, du sagst Ja. Aber, was nimmst du in Kauf? Deine Stellung ledig zu sein, ist damit beendet. Mit dem Tag, wo die Ehe geschlossen ist, und ich sage noch einmal, das ist bei uns das Standesamt, mit dem Tag kannst du sagen, ich bin nicht mehr ledig. Mit dem Tag, wo der Herr Jesus Christus in dein Leben tritt, als der Erlöser in dein Leben tritt, dich abwäscht, dir Vergebung schenkt, wie es hier steht im 26. Vers, er hat sie gereinigt durch die Waschung, durch sein Wort. Er hat sein Wort gegeben, sie gereinigt, das ist die Vergebung. Mit dem Augenblick, wo das bei dir real ist, Vergebung aufgrund meiner Sündenbekenntnis, Erlösung aufgrund meiner Übereignung meines Lebens an ihn, aufgrund meines uneingeschränkten Ja, bin ich nicht mehr Sünder, sondern ich bin organisch mit Christum Jesum, dem Gerechten, verbunden und bin ein Gerechter. Das ist unfassbar. Das ist ein Geheimnis, sagt Paulus. Das ist sowohl bei Eheleuten ein Geheimnis, aus zwei wird ein Fleisch. Meine Frau hat mir am Anfang dieser Tage gesagt, weißt du, ich empfinde das deutlich. Gott wird wirken dort in Birkenfeld. Und ich finde auch deutlich Widerstand. Das ist so. Tatsächlich. Wieso? Ein Fleisch. Ich kann dir das nur bestätigen am Telefon. Ein Fleisch. Und dein Widerstand gegen den Herrn Jesus Christus, gegen sein Liebeswerben, denk nur, das spüre ich. Das spürt aber vor allen Dingen der Herr Jesus. Und er ist traurig darüber, dass du sein Liebesangebot nicht annimmst. Er ist traurig darüber, dass du ihm nicht dieses uneingeschränkte Ja gibst. Es ist nicht ein Ja mit Einschränkung, dieses typische Ja, aber. Nein, du musst einmal zu einem uneingeschränkten Ja kommen. Das führt dich in die tiefe Demut. Aber es ist der einzige Weg heraus aus der Sünde, heraus aus der verfahrenen Situation. Und vielleicht bist du heute Abend mit deinem Ehemann hier, mit deiner Ehefrau, deinem Partner, mit dem du schon lange zusammenlebst. Hast du gar nie was dabei gedacht? Hast gedacht, die Ehe ist überholt, so wie die Bibel das sagt? Musst jetzt hören, stimmt nicht. Du hörst etwas von der Vergebung, die Gott schenkt. Das heißt, dass seine Anklage ausgelöscht ist. Seine Anklage gegen dich. Und du kannst vergeben, weil du göttliche Vergebung genießen darfst. Was wäre das für ein Anfang, wenn du vielleicht heute mit deinem Partner oder mit deinem Ehegefährten gemeinsam die Knie beugen könntest, könntest sagen, ja, Herr Jesus, uneingeschränkt, wir wollen jetzt gemeinsam mit dir dem himmlischen Ziel entgegengehen und wir wollen gemeinsam dir dienen. Ehe darf nicht nur eine Gemeinschaft aufgrund der Liebe sein, sondern darf auch, und das sage ich dir, liebe Christenfrau und lieber Christenmann, darf eine Dienstgemeinschaft sein. Und das ist das Wunderbare, zusammengestellt zu sein, zusammen im Dienst des Herrn zu stehen. Bitte überdenke deine Situation und lass dich heute überzeugen, du brauchst den Herrn Jesus, er wirbt um dich, damit aus dir einer wird, der in Christus